Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Name in meinem Pass steht, lautet ganz anders und der heißt Silvia Englert. Und unter diesem Namen, ich dachte, es wäre doch mal nett, wenn der auch mal auf einem Buch steht. Und deswegen habe ich meinen neuen Roman, der bei Trömer Knauer rausgekommen ist, da steht dann der Name drauf. Also erst das dunkle Wort. Und ich erzähle euch einfach ganz kurz mal, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das war nämlich ein bisschen ungewöhnlich. Und zwar habe ich auch ein Handbuch für Fantasy-Autoren verfasst. Und da habe ich eine Beispielscharakterisierung gebraucht, eine Kurzcharakterisierung, so von einem Absatz. Und dann habe ich überlegt, was fällt mir so spontan ein, so zack, zack. Und da habe ich einfach spontan hingeschrieben, was ich euch jetzt vorlese. Terwin, 31 Winter alt, ist ein ehemaliger Magier, der mit dunkler Magie experimentiert und dadurch ungewollt seine Frau und sein ungeborenes Kind getötet hat. Verbittert lebt er in einer selbst auferlegten Verbannung in den Bergen. Heimlich sehnt er sich danach, noch einmal ins Orchideenland, dem Ort, an dem er aufgewachsen ist, zurückzukehren und seine einstige Schülerin wiederzusehen, die inzwischen zu Macht und Ehre gelangt ist. Terwin ist ein großer, breitschultriger Mann mit kurzgeschorenen weißen Haaren und Klantätowierungen auf den Oberarmen. Er wirkt intensiv und kraftvoll auf die Menschen, denen er begegnet. Ja, und als ich das da aufgeschrieben hatte, dachte ich so, das ist eigentlich zu schade als Beispielscharakterisierung. Ach, da mache ich mal einen nächsten Roman draus. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was dabei rausgekommen ist. Als die Sonne am höchsten stand, hörte Terwin ein weiches, zischendes Geräusch, das immer lauter wurde. Er stutzte und lauschte aufmerksam. Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Dieses Geräusch kannte er. Ein Pegasus. Und es gab nur sehr wenige Menschen, die einen Pegasus besaßen. Die meisten von ihnen waren hohe Magier im Orchideenpalast des Regenten. Hastig kam er auf die Füße und blickte sich um. Seit 4 Jahresläufen hatte niemand aus dem Gefolge des Regenten gewagt oder sich die Mühe gemacht, ihn hier aufzusuchen. Doch jetzt glänzte die Sonne auf großen schwarzen Schwingen, als der Pegasus, ein Vollblutrappe, näher kam und sein Reiter ihn zur Landung zügelte. Das Tier war gut ausgebildet. Es streckte in tadelloser Haltung die Vorderhufe aus und federte nach dem Bodenkontakt mit allen 4 Beinen ab, sodass sein Reiter kaum durchgeschüttelt wurde. Während der Pegasus die Flügel zusammenfaltete, sprang ein junger Mann von seinem Rücken. Der Kleidung nach war der Kerl eindeutig ein Magier, aber warum trug er ein Schwert? Seltsam. Der Fremde nahm sich nur einen Moment Zeit, um seinen weißen Umhang der silbernen Wasserdrachenschließe zu richten. Dann ging er hastig auf die Hütte zu. Er hatte Terwin, der im Schatten eines Felsvorsprungs stand, nicht bemerkt. Na dann, dachte Terwin grimmig, setzte sich in Bewegung, um den Mann abzufangen. Der fremde junge Magier spähte durch die offene Tür in die Hütte, während Terwin sich ihm lautlos von hinten näherte. Eigentlich hat er vorgehabt, ihm auf die Schulter zu tippen, doch daraus wurde nichts. Der Fremde hatte einen Bandkreis um sich gezogen. Terwins Finger kam nicht mal seine Nähe. Erschrocken fuhr der junge Mann herum und seine Hand lag schon am Schwert, als er erkannte, mit wem er es zu tun hatte. Drachendreck, musst du dich von hinten anschleichen, Terwin, ächzte er. Erstaunt musterte Terwin den Fremden, der ihn so vertraut ansprach. Etwa Anfang 20, mittelgroß, trainierter Körper, straffe Haltung, dunkelbraune Haare und strahlend blaue Augen in einem hübschen Gesicht. Doch erst an den beiden Muttermalen an der Wange erkannte er, wem er es zu tun hatte. »Rohan?« fragte Terwin ungläubig. »Ja klar, hast du mich etwa nicht erkannt?« Der junge Mann versuchte mit wenig Erfolg zu lächeln. »Nicht wirklich, hast du was an dir gemacht?« »Doch ja, jetzt erkannte Terwin ihn. Aber bei allen Göttern, er hatte sich verändert.« Als ein weißer Speer Rohan del Sigoy damals in den Palast geschickt hatte, war der ein hochtalentierter, aber schüchterner, unförmiger 13-jähriger Junge gewesen. Kein Mädchen hätte ihm einen zweiten Blick gegönnt. Obwohl er zu schlechten Scherzen geneigt hatte, hatte Terwin ihn seinen neuen magischen Zirkel aufgenommen und ihm geholfen, den 4. Strom zu meistern. Als die Katastrophe geschah, war Rohan 16 gewesen. Es war ein seltsames Gefühl, den Jungen als Erwachsenen wiederzusehen. »Was hat mir gemacht?« Rohan plusterte sich empört auf. »Naja, ein bisschen, aber das wahre Geheimnis ist tägliches Schwerttraining.« Er spannte seine Armmuskeln an. Doch trotz der kämpferischen Pose entging Terwin nicht, dass Rohans Lippen zitterten. Sein ehemaliger Adept hatte Angst. Wovor? Vor ihm? Nein, da war mehr. Juan streifte seinen Ärmel hoch und zeigte stolz die 5 silbernen Wellen vor, die auf seinem Unterarm prangten. Schau mal, da 2 Jahresläufen schon. Den habe ich für die Abschlussprüfung erschaffen. Er deutete auf seinen Rappen. Glückwunsch, sagte Terwin. 5. Strom, nicht schlecht. Und der Pegasus, mein prachtvolles Exemplar. Aber dieses muntere Geplauder klang irgendwie hohl. Um mir das zu erzählen, bist du nicht hergekommen, oder? Juan fiel förmlich in sich zusammen. Nun wirkte er nur noch müde und angespannt. Erst jetzt ließ er seinen Bandkreis schwinden. Wir haben ein gewaltiges Problem. Idassa schickt mich, um zu fragen, ob du uns hilfst. Einen Moment lang musterten sie sich schweigend. Du hast ja hoffentlich gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, meinte Terwin bitter. Habt ihr es schon vergessen? Nein, nichts war vergessen, so viel war klar. Juan wandte das Gesicht ab und einen Moment lang war er wieder der Junge, an den Terwin sich erinnerte. Kurz nach der Katastrophe hat er ihn zum letzten Mal gesehen. Große, fassungslose Augen in einem noch etwas kindlichen Gesicht, während Terwin schweigend, noch völlig unter Schock, keines Wortes mehr fähig, an ihm und den anderen Magiern seines Zirkels vorbeigegangen war. Aus dem Sommersitz des Regenten heraus und aus ihrem Leben. Einen letzten Blick, mehr hatten weder er noch seine Gefährten geschafft. Das war sein Abschied gewesen, obwohl die anderen und er sich in diesem Zirkel so nahe gewesen waren wie Geschwister. Abrupt atmete Juan lautstark ein und wandte sich um. Von einem Moment auf den anderen blitzte Wut in seinen Augen. Kann sein, dass es eine schlechte Idee ist, aber es ist die einzige Idee, die wir gerade haben. Skyder wird angegriffen. Wir sind dabei, die Hauptstadt zu evakuieren. 2 von Favinios engsten Beratern sind tot, beinahe das ihn selbst auch erwischt. Was? Fassungslos starrte Terwin ihn an. Es war, als griffe eine eisige Hand nach seinem Herzen. Skyder wurde nicht gerade selten angegriffen. Seine Heimat war ein idyllisches kleines Land, das durch Handel reich geworden war. Magier im Dienste des Regenten, so wie er einer gewesen war, sorgten dafür, dass es den Menschen gut ging. Handelsschiffe auf den Flüssen immer günstige Winde vorfanden und kein Lagerhaus abbrannte. Ein solches Land hatte natürlich auch viele Neider. Wieder die Aelia? Fragte Terwin. Den von Kriegskunst förmlich besessenen Nachbarn, die noch Menschenopfer praktizierten, war es ein Dorn im Auge, dass die Skaidara sich weigerten, die Geheimnisse ihrer Magie preiszugeben. Nein, die Bornländer, erwiderte Rohan. Die Bornländer? Im Ernst? Das Bornland im Norden galt als Reich der Kräuter und Heilkundigen. Ihre Bewohner waren bekannt für ihre Friedfertigkeit. Es ist eine sehr, sehr seltsame Sache, berichtete Rohan, während er rastlos auf dem Felsplateau hin und her ging. Gestern ist eine Abgesandte des Bornlands bei Favinius aufgetaucht. Eine wirklich tolle Frau, da gehen dir die Augen über, ich sag's dir. Sie war allein, nicht meine Leibwache hatte sie dabei. Ganz fröhlich und locker hat sie erklärt, dass ihren Herren nach einer alten Prophezeiung bestimmt sei, in Zukunft über Skyder zu herrschen. Was? Fast hätte Terwin gelacht. Juan sah nicht aus, als wäre ihm nach Lachen zumute. Wir haben auch ziemlich dumm geguckt. Aber unsere Späher haben gemeldet, dass tatsächlich ein Heer an der Nord- und Westgrenze steht. Und nicht alle Kämpfer sind menschlich. Es dauert einen Moment, bevor Juan es schaffte, weiterzusprechen. Noch dümmer haben wir da reingeschaut, als die Abgesandte heute Morgen, nachdem Favinius ihre Forderungen abgelehnt hatte, im Thronsaal einen seltsamen Gegenstand fallen gelassen hat. Eine Art Stein. Alles, was er berührt, verwandelt sich in Kristall. Respekt, sagte Terwin erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass die Bornländer überhaupt Magier haben. Mir auch nicht. Sein ehemaliger Adept blickte noch grimmiger drein. Das Problem ist, dass sich diese Kristallzone ringförmig immer weiter ausbreitet und das Land nach und nach erstarrt. Mit allem, was darin gelebt hat. Wir haben es bisher nicht geschafft, die Kristallisierung zu stoppen. Deshalb versuchen wir es, die Leute in Sicherheit zu bringen. Aber wenn das so weitergeht, haben wir in den nächsten Tagen 1000 Tote. Terwin nickte, er brachte kein Wort heraus. Krusaks Hölle! Bisher hatten es er und die anderen Schutzmagier gemeinsam mit den Soldaten Skyders immer geschafft, Feinde schon an der Grenze abzufangen. Und jetzt wüteten Angreifer urplötzlich im Herzen des Landes. Beim Gedanken daran wurde Terwin übel. Es ist eine einzige große Scheiße. Juan legte die Hände aufs Gesicht. Einen Moment lang wirkte er fast apathisch. Terwin wunderte sich darüber, wie kühl und klar seine eigenen Gedanken strömten. Schon begann sie, den Angriff zu analysieren. Wie schnell bewegt sich diese Zone? Langsames Schritttempo. Ich hatte gerade noch Zeit, ein paar Sachen aus meinem Zimmer und meine Orchidee aus den Gärten zu holen, bevor alles kristallisiert ist. Wir haben Favinius schon mit einem Pegasus nach Tarakonde geflogen. Der Rest der Regierung, jedenfalls die Mitglieder, die noch leben, kommen mit schnellen Kutschen nach. Tara Condé, der Sommersitz des Regenten, nur ein paar hundert Meilen von dem Berg entfernt, auf dem sie gerade saßen. Es fühlte sich an, als bohrte sich eine lange, glühende Nadel in Tervins Seele. Tara Condé, dort waren seine Frau und sein Kind gestorben. Tara Condé, nie wieder hat er diesen Namen hören wollen. Nein, er konnte dort nicht dorthin zurück, das war ausgeschlossen. Also was ist? Ruckartig stand Rohan auf, wieder loderten seine Augen. Hasste der Junge ihn? Los, sag es, sag mir ins Gesicht, dass du nicht kommst, Tervin. Dass du dir von diesem Berg aus anschaust, wie Menschen sterben und Orchideenwälder zerstört werden, nur damit du deinen Schwur nicht brechen musst. Ein eigenartiges Kribbeln überlief Tervin. Er hatte vorgehabt, diesen Schwur zu halten, zwar bis zum Ende seines verkorksten Lebens. Auf Magie zu verzichten, war gleich nach dem Tod die schlimmste Strafe, die er sich hatte vorstellen können. Da die anderen ihn nicht hatten sterben lassen, war der Schwur für ihn wie der einzig richtige Weg erschienen, für seine Taten zu büßen. Aber vielleicht war es von Anfang an der falsche Weg gewesen. Also, wiederholte Rohan gepresst. Trägt dein Flügelgaul zwei Leute? Fragte Tervin und stand auf. Wütend auf sich selbst, auf das Schicksal und auf die anscheinend irre gewordenen Bornländer, stapfte er in seiner Hütte ein paar Sachen in eine Tasche und hastete zurück zu Rohan und dem geflügelten Rappen. Ja, er weiß noch nichts davon, dass eine junge Händlerin an einer anderen Stelle des Königreichs eine wichtige Beobachtung gemacht hat. Und diese Stelle lese ich euch auch gerade noch vor, weil die junge Händlerin ist nämlich die zweite Hauptfigur des Romans und sie wird auch für Tervin noch sehr, sehr wichtig. Erfreut musterte Rie ihre neuen Waren. Es wäre doch gelacht, wenn ich nicht schaffe, unseren Handelsposten wieder richtig in Gang zu bekommen. Nein, nicht unseren, meinen Handelsposten. Es ist jetzt meiner, ob ich will oder nicht. Eine Welle von Traurigkeit setzte ihr Herz unter Wasser, als sie an ihren Vater dachte. 2 Monde war er nun schon tot. Rie versuchte, die Trauer beiseite zu drängen und nahm eins der magischen Spielzeuge in die Hand, die sie bestellt hatte. Ein kleines Kästchen, mit dessen Hilfe man seinen eigenen Schmetterling bemalen konnte. Gewöhnlicher brauner Falter rein, Farben einstellen, prachtvolles Geschöpf raus, entzückte alle Mädchen. Oder die Schneedecke, brachte Wüstenbewohner jedes Mal zum Staunen. Auf den ersten Blick gewöhnliche Wolle, doch wenn man die Decke aufspannte, begann es darunter zu schneien. Rie schaffte ein Grinsen, kämmte ihre wilden blonden Locken mit den Fingern durch und nahm eine der Schneedecken, um sich eine kalte Brise zu gönnen. Nichts passierte, keine einzige Flocke in Sicht. Was bei Krusak? Rie spähte unter die Decke, streckte sie höher in die Luft, klopfte darauf. Nichts, na wunderbar. Sieh an, meine liebe Cousine lässt die Verkaufsräume im Stich, um im Lager mit einer Schneedecke zu spielen. Gardilan schob seinen langen, dürren Körper durch die Tür und schaute mit einem widerlich geduldigen Lächeln auf sie herab, als sei sie ein Kind. Dabei war er nur 2 Jahre älter als sie. Ich habe ausprobiert, ob sie funktioniert, was sie nicht tut. Rie warf die Decke auf ein Regal für herabgesetzte Artikel. Wenn du geklingelt hättest, dann hätte ich dich auch im Verkaufsraum begrüßt. Gardilan klagte mit der Zunge. Klingeln, wenn du dich auf sowas verlässt, kann dich jeder Ganovum deine kostbare Ware erleichtern. Und überhaupt denkst du eigentlich nie über deine Außenwirkung nach? Mit offensichtlichem Widerwillen ließ er den Blick über ihr grün-violettes Kleid und ihre orangefarbenen Sandalen gleiten. Alle Götter, jetzt kam auch noch Ivailo rein, ihr zweiter Cousin. Rie spürte, wie ihr Körper sich versteifte. Gardilan verließ sich darauf, die Leute mit seiner Körpergröße und dem klugen Gerede einzuschüchtern. Aber Ivailo war eine andere Sorte Mensch. Er sah Gewalt als eine praktische Sache an, in der er gut war. Was ist denn hier los? Fragte er und schenkte Rie einen kurzen, drohenden Blick aus Augen, die Farbe von Algen im Teichschlamm hatten. Gard, Mama hat gesagt, wir brauchen neue Teller. Ich such was aus. Schon stapfte er in den Verkaufsraum, schnappte sich ein paar Objekte aus bornländischem Eierschalenporzellan und wollte damit das Haus verlassen. »Hey, was genau machst du da?« rief Rie hinterher. »Ihr bekommt einen Preisnachlass, weil ihr Verwandtschaft seid, aber kostenlos gibt's nur diese Schneedecke hier.« »Bald deine scheiß Schneedecke«, sagte Ivailo, musterte kurz eine Karaffe aus kalisischem Kristallglas und klemmte sich die ebenfalls unter den Arm. Gardilan sah Rie tief in die Augen. »Es ist wirklich traurig, dass du ja so alleine zurechtkommen musst.« Wenn du Unterstützung brauchst, könnten wir dir als Händler mit Erfahrung gern helfen. Beiläufig blockierte die Tür zum Verkaufsraum, sodass sie nicht vorbeikam. Frag uns einfach jederzeit, bleibt schließlich alles in der Familie, nicht wahr? Rie spürte, wie ihr sonniges Gemüt sie kurzzeitig verließ. Wer solche Verwandtschaft hat, braucht keine Feinde mehr. Sie wusste, dass sie besser nicht versuchte, Ivailo das Porzellan zu entreißen. Er würde es sofort fallen lassen und sie noch dabei angrinsen. Stattdessen wartete sie ab, denn sie war ziemlich sicher, dass sein guter Freund bereits Wind von dem Ärger bekommen hatte. Und so war's. Schon ertönte von drüben ein gereizter Aufschrei. Oh, verdammt, Krusax-Hölle, die Soße war ganz neu! Ein paar Flüche, in denen mehrere Götter gelästert wurden, folgten. Rienuste, dass Gardilan abgelenkt war, drängte ihn aus dem Weg und ging mit langen Schritten zu den Haupträumen. Dort war gerade ihr blauer kalisischer Zwergdrache Zart am Werke. Seine Krallen hinterließen Spuren in den ohnehin schon ramponierten Bodenfliesen, während er geschickt die Weilos Fußtritten auswich. Dabei fauchte er mit angelegten Flügeln, spreizte drohend die Halsschuppen und schickte Flämmchen in Richtung ihres Cousins. »Geht nicht eine größere Flamme?« feuerte Rien in Gedanken an. »Nicht leicht«, gab Zart zurück. Unruhig beobachtete Rien den Kampf. »Macht nichts, aber pass bitte mit dem Porzellan auf!« Zart interessiert es nicht sehr, was er mit seinem harten, gepanzerten Schwanz traf. Und in der ersten Zeit mit ihm hatte Rien Schienbein schon ertragen müssen. Evailo schlug nach Zart und erwischte ihn sogar. Doch der Schlag prallte an seinem blaugrauen, gepanzerten Leib einfach ab. Und die Rache war eine etwas größere Flamme, diesmal in den Schritt gezielt. Noch lauter fluchend taumelt die Weilo zurück. »Stell die Sachen einfach ins Regal zurück, ja?« sagte Rie milde. Noch mehr Flüche. Doch ein paar Momente später zogen ihre Cousins tatsächlich ab. Und zwar ohne Beute. »Danke. Gut gemacht«, teilte Rie ihrem Zwergdrachen erleichtert mit. Und er watschelte mit einem kurzen Gruß nach draußen. Wahrscheinlich, um noch ein paar Felsentauben zu jagen. Nachdem sie sämtliche neue Ware geprüft hatte, beschloss Rie, dass sie für heute genug hatte, hängte ein Bin-bald-zurück-Schild auf und brachte das alte, magisch gesicherte Schloss an der Vordertür an. Jetzt habe ich mir einen Sprung in den Fluss verdient. Bei der Hitze kann man ja kaum klar denken. Sie marschierte bis zum Ufer der Neva, das mit dichten Rotweiden bestanden war, und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war. Rasch streifte sie sich das Kleid über den Kopf und versteckte es im Schilf. Dann ließ sie sich ins grüne, klare Wasser fallen. In dies war in dieser Gegend so tief, dass man es als Schwimmer nicht fertig brachte, zum Grund zu tauchen. Nach ein paar Schwimmzügen stapfte Rie erfrischt ans Ufer zurück. Sie setzte sich nackt neben ihre Kleidung, durch das menschenhohe Schilf verborgen wie hinter einem grünen Vorhang, und schlang die Arme um die Knie. Ihre Gedanken wandten sich wieder ihrem Cousins zu. »Die werden schon sehen, dass ich es schaffe, das Geschäft zu halten. Schließlich ist es mein ganzes verdammtes Erbe.« Leise Stimmen schreckten sie aus ihren Gedanken. Es waren zwei Männer, die sprachen, Fremde. Rie duckte sich tiefer ins Schilf. Verblüfft stellte sie fest, dass die Fremden Seiwet sprachen, ein Dialekt aus den Ländern im fernsten Westen. Ries Seiwet war arg eingerostet. Sie hätte darin keine Verhandlungen mehr führen können, aber zum Verstehen reichte es noch. »Wenn alles gelingt, höchste Zeit das Ding jetzt. Bist du sicher, richtige Stelle? Absolut, magischer Fokus können beginnen, wenn du...« Rie spähte durchs Schilf. Die Männer waren so unauffällig gekleidet, dass es schon fast grotesk war. Einer von ihnen, der solide gebaute Kerl mit den langen schwarzen Haaren, hatte das harte, nüchterne Gesicht eines saelischen Clanführers. Aber seine Haut wirkte keineswegs wettergegerbt, sondern fast unnatürlich glatt. Der andere Kerl wirkte im Vergleich zu ihm unbeschwert. Alles an seiner lässigen Haltung verriet Vorfreude. Sein Mund war breit, fast ein wenig zu breit. Und seine Augen, irgendwas stimmte nicht mit seinen Augen. Ihre Gesichter, ihre Bewegungen, alles war ein klein wenig anders an ihnen, fremdartig. Waren das überhaupt Menschen? Aber wenn nicht Menschen, was waren sie dann? Beide blickten sich kurz um, vielleicht um festzustellen, ob sie beobachtet wurden. Rie rührte keinen Muskel. »Na dann«, sagte der, den Rie insgeheim den Clanführer nannte. Der Unbeschwerte zog irgendwas unter seiner Kleidung hervor. Ein längliches, schmales Ding, das in der Sonne in tausend Facetten glänzte. Was ist das? Sieht aus wie ein Dolch aus Kristall, aber was? Er verführte mit seiner freien Hand komplizierte Bewegungen darüber und reichte die Waffe seinem Begleiter. Der Clanführer nahm den Dolch, flüsterte Worte, die Rie nicht verstand, und schleuderte das Ding mit der Spitze voran zur tiefsten Stelle des Flusses, als wollte er das Wasser durchbohren. Einen Moment lang standen beide Männer bewegungslos und hochkonzentriert am Ufer. Da nickte der Unbeschwerte und schlenderte lächelnd davon. Von einem Moment auf den anderen fühlte Rie sich schwach, als hätte ihr etwas jede Energie aus dem Körper gesogen. Ihre Muskeln fühlten sich matt und verkrampft an. Der Clanführer hob den Kopf, als hätte er etwas gewittert. Misstrauisch blickte er sich um und Rie wartete hilflos darauf, dass er sich einen Weg durchs Schilf bahnte und sie entdeckte. Ein eisiges Kribbeln zog durch ihren ganzen Körper. Sie war keine 3 Menschenlängen von diesem Kerl entfernt. Konnte er irgendwie spüren, dass sie hier war? Eine nackte Frau, die beobachtet hatte, was nicht vor ihre Augen bestimmt war? Selten hatte Rie sich so schutzlos gefühlt. Sie wagte nicht zu atmen, hätte am liebsten auch ihren Herzschlag einen Moment lang angehalten. Er dröhnte ihr unerträglich laut in den Ohren. Was war, wenn sie das hören konnten? Ein Krampf zog sich durch ihre Wade. Doch Rie ertrug den Schmerz ohne Regung. Der Fremde schien seinen Verdacht zu verwerfen und folgte dem anderen Mann, ohne sich noch einmal umzublicken. Rie dankte sämtlichen Göttern, die ihr gerade einfielen. Ja, sie spürt, dass sie etwas sehr, sehr Wichtiges beobachtet hat. Etwas, was vielleicht sogar den Krieg entscheiden oder beenden könnte. Aber als sie versucht, es einem Magier mitzuteilen, sagt er, kann ja damit der Beobachtung nichts anfangen. Und sie weiß, dass sie es einem wirklich hochrangigen Magier sagen muss und macht sich auf den Weg zum Orchideenpalast des Regenten, dem Ort Tarakonde, wo auch gerade Terwin ist. Und er ist derjenige, der mit dieser Beobachtung etwas anfangen könnte. Aber die Frage ist, wird sie ihn überhaupt erreichen? Weil sie muss durch dieses kriegsgeschüttelte Land reisen. Und es gibt ja noch diese Kristallzone. Da lese ich euch nur einen ganz kurzen Abschnitt vor, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was es damit überhaupt auf sich hat. Es ist nämlich eine Frau mit ihrem behinderten Kind und ihren Neffen genau in der falschen Richtung unterwegs. Inira und Mick hatten sich im Gras niedergelassen, um neben der beschädigten Kutsche zu warten. Das Pferd hatte Mick am Ast eines nahen Baumes festgebunden. Es bewegte sich unruhig und hob immer wieder den Kopf, um nach Norden zu starren. Schließlich wieherte es laut auf und versuchte, sich loszureißen. »Hey, was soll das, du blödes Vieh?« rief Mick und eilte zu ihm, um es am Zaumzeug zu packen. Doch bevor er es erreichte, riss der Zügel. Der Braune wirbelte herum und galoppierte davon. »Na wunderbar, hoffentlich müssen wir den nicht bezahlen«, dachte Inira. Unwillkürlich stand sie auf und blickte sich um. Und diesmal sah sie etwas Eigenartiges. Die Landschaft im Norden glänzte im Schein der Mittagssonne, warf das Licht in schimmernden Reflexen zurück, wie das klare, fast durchsichtige Eis, das gefrierender Regen auf Ästen und Zweigen hinterlässt. Aber das dort konnte kein Eis sein. Es war mitten in der Trockenzeit und so heiß, dass Inira fühlte, wie sich Schweiß in der Kuhle ihres Halses sammelte. »Sieht aus, als hätte dort eine Göttin auf den Boden gespuckt«, sagte Mick und grinste. »Göttinnen spucken eigentlich nicht in der Gegend herum«, meinte Inira amüsiert. »Was auch immer es ist wunderschön.« Sie klopfte an die Tür der Kutsche, damit die Kalkulatorin nicht vertieft in ihre Zahlen dieses Naturschauspiel verpasste. Kurz darauf stand sie gemeinsam mit ihren Mitreisenden neben der Kutsche und beobachteten fasziniert das ferne Glitzern. »Prachtvoll, aber irgendwie gefällt mir das nicht«, sagte die Kalkulatorin und furchte die Stirn. Da sie bisher nicht viel anderes getan hatte, als zu rechnen und ihren Unmut kundzutun, hätte Inira ihre Worte gern ignoriert. Doch sie konnte die Angst in den Augen des Pferdes nicht vergessen. Und dieses Glitzern war irgendwie seltsam. »Es sieht aus wie Diamanten«, sagte Mick. Er wirkte völlig fasziniert. »Diamanten, die sich aus der Luft gebildet haben.« »Diamanten haben eher nicht die Angewohnheit, sich so zu bilden, sonst wären sie nichts wert«, sagte die Kalkulatorin trocken. »Vielleicht sollten wir unser Gepäck aus der Kutsche holen und uns auf den Weg machen«, schlug Inira vor. »Mir scheint, dieser Kutscher kommt nicht mehr zurück.« »Ja, vielleicht ist das Beste«, meinte die Kalkulatorin. Inira schenkte ihr ein flüchtiges Lächeln. Doch es verging ihr, als sie noch einmal nach Norden blickte. Kein Zweifel, dieses Glitzern war näher gerückt in der kurzen Zeit, in der sie sich unterhalten hatten. Bewegte es sich auf irgendeine Weise? Aber wie war das möglich? War das Magie? Oder tatsächlich ein Zeichen der Götter, auch wenn es wahrscheinlich nichts mit ihren Körperflüssigkeiten zu tun hatte? Mick half dabei, ihre Reisetasche vom Dach der Kutsche zu holen und die Kalkulatorin wuchtete ihre Sachen aus dem Inneren des Wagens. Nach Süden schlug Inira vor, sah sich noch einmal um und spürte, wie der Atem sich in ihrer Kehle verfing. Denn das Glitzern war nun so nah, dass sie sehen konnten, dass es sich bewegte. Langsam, aber stetig. Es kroch voran mit der ruhigen, lautlosen Kraft eines Flusses. Noch während Inira es beobachtete, konnte sie verfolgen, wie es einige Rotweiden erreichte. Und selbst aus dieser Entfernung sah sie, wie das glitzernde Weiß die Bäume hochkroch, es sei es ein lebendes Wesen. Es kroch an ihnen hoch und ein Blatt nach dem anderen überzog sich mit Reif, hörte auf, sich im Wind zu bewegen, erstarrte. »Großartig, Läuse«, stieß die Kalkulatorin hervor, »was ist das?« »Tante Inira, lass uns gehen«, drängte Mick nervös. »Ja«, antwortete sie knapp und spürte, wie die Angst ihr ins Herz kroch. Rasch hob sie sich Winnie im Tragetuch auf den Rücken. Dann griffen ihre Beine wie von selbst aus. Sie ließen die schiefstehende Kutsche hinter sich, marschierten quer über Wiesen und Felder. Winnie schnaufte und wimmerte auf ihrem Rücken. Doch Rhaenyra wusste, dass sie nicht absetzen und beruhigen durfte. Diese seltsame, glitzernde Welle bewegte sich zwar langsam, aber furchtbar stetig über das Land hinweg. Solange sie weiterging, waren sie schneller. Aber was geschah, wenn sie sich irgendwann ausruhen mussten? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wer Lust hat, sich ein Buch signieren zu lassen, entweder dieses hier, Das dunkle Wort, oder einer von meinen Brandes-Romanen. Ich sitze jetzt hier hinten beim Signieren und signiere. Also viel Spaß und vielen Dank, dass ihr so gut zugehört habt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.